Wir begleiten momentan fast 10 Leute, die ihr fast gar nicht hier seht im Gottesdienst, aber die sich angefangen haben, für Gott zu öffnen. In 3 verschiedenen Häusern. Weitere Häuser kommen jetzt. Und noch weitere Häuser und Leute werden gerade trainiert. Das sind Seelen, die Gott wichtig sind. Und ich habe irgendwann verstanden in den letzten 3 Jahren, Kirche ist nicht nur hier. Kirche ist da draußen. Weil Gott sieht nicht nur die Kirche von jetzt, sondern Gott sieht die Kirche der Zukunft. Amen. Er sieht die Schafe, die er ruft, aus einer verlorenen Welt. Nur wir sehen nur die Kirche hier. Diese Wand hier, so, oder diese, so unschön sie ist, manche finden es schön, okay? Das ist nicht Kirche. Gott sieht das verlorene Schaf da draußen. Amen. Nur das Problem ist, ihr Lieben, das zu durchbrechen, auf diese, in diese Welt hineinzugehen, das erfordert, dass wir aus Systemen herausbrechen, in denen wir als Christen manchmal gefangen sind. Mein Thema der heutigen Predigt lautet, ihr könnt es hier sehen, die Tochter des Pharao, Mitgefühl mitten im System der Angst. Ich habe noch nie über die Tochter des Pharaos gepredigt. Ich habe auch noch nie eine Predigt über die Tochter des Pharaos gehört. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt über die Tochter des Pharaos gehört hast. Ich habe noch nie. Ich habe mir, und Gott zeigte mir plötzlich diese Szene und wir wissen gar nichts, fast gar nichts über diese, eigentlich fast gar nichts über diese Person. Und doch hat diese Person die Weltgeschichte verändert. Du musst, weißt du, das ermutigt mich, du brauchst keinen großen Namen in dieser Welt. Aber du hast Gott an deiner Seite und Gott kann durch dich große Wunder tun. Amen. Schön, dass ihr mit mir seid. Stell dir mal vor, folgende Szene, eine Person arbeitet im Krankenhaus und im Krankenhaus alles überlastet. Und die Anweisung ist ganz klar, wir haben keine Zeit für längere Gespräche, 5 Minuten pro Patient. Kennen wir sowas? Leben wir aktuell so in so einer Kultur? 5 Minuten, mehr nicht, keine Zeit. Aber dann sieht die Person, der Pfleger, sieht einen Mensch, der weint, eine ältere Person vielleicht, und die Person leidet und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe Angst. Und diese Person sagt sich jetzt, ach, Scheibenkleister aufs System. Ich bleibe jetzt hier und ich bleibe jetzt hier sitzen. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, halbe Stunde, Stunde. Oh. Diese Person tut etwas Unerwartetes. Das System sagt Effizienz, aber der Herr sagt Menschlichkeit. Das System sagt mehr erreichen, mehr und aber Gottes System sagt, sieh den Einzelnen. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und in der Menschheitsgeschichte gab es immer wieder Systeme des Todes. Das Römische Reich war ein System des Todes. Es forderte absolute Loyalität gegenüber dem göttlichen verehrten Kaiser. Deswegen war damals, als die Menschen sich taufen haben ließen, war die Konsequenz oft der Tod. Warum? Weil sie sagen nicht mehr, der Kaiser ist mein Herr, sie sagen, Gott ist mein Herr. Damals hat es die Menschen echt einen enormen Preis gekostet. Heute, was kostet heute eine Taufe den Menschen? Gar nichts. Die kriegen sogar Geschenke. Oder die Apartheid in Südafrika. Das System war Rassentrennung und das war normal. Oder die mittelalterliche Kirche. Sie betonte den Gehorsam gegenüber Hierarchien auf Kosten des Gewissens. Und der Martin Luther hat das System durchbrochen. Was hat es ihn gekostet, dieses System zu durchbrechen? Immer wieder. Oder in der jüngeren Geschichte habe ich ein bisschen recherchiert, und zwar der Kommunismus in der DDR. Dieses System verlangte Anpassung, Schweigen und Mitarbeit. Und wer anders dachte, riskierte Jobfreiheit oder sogar die Familie. Wir haben Dokus gesehen, wo Leute in der DDR, noch in der damaligen DDR, die wurden überall bespitzelt, überall wurde abgehört. Es war ein System von Angst und Kontrolle. Was meinen wir, warum es für Menschen dann so schwer fiel, über Jahrzehnte dieses System abzulegen? Warum? Weil sie über einen langen Zeitraum in einem System, ich sage mal, des Todes und der Vernichtung gelebt haben. Seid ihr da? Aber, und das wusste ich nicht, es gab eine Bewegung innerhalb dieses Systems, und diese Bewegung nannte sich der leise Widerstand. Habt ihr davon schon mal gehört? Das war der stille Widerstand. Interessant ist, es herrschte ein Klima der Angst in der damaligen DDR, und die allgegenwärtige Überwachung und ideologische Kontrolle verlangte Anpassung. Und viele fügten sich der Stimme des Systems. Und dann entstand ein gewaltloser Weg. 1980, also in den 1980er Jahren, leisteten Christen und Friedensaktivisten im Gebet und offenen Gesprächen stille Widerstände, getragen von Mut und Wahrheit. Also es entstand ein stiller Widerstand, und die Leute sagten, wir kommen jetzt zusammen, wir fangen jetzt an zu beten, wir fangen jetzt einzustehen, nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe und mit Gebet. Und wisst ihr, wohin das mündete? Fall der Mauer. Dieser stille Widerstand, der sagt, wir dulden nicht mehr dieses tödliche, menschenverachtende, antichristliche, widergöttliche System, und wir widerstehen dem jetzt durch Gebet und durch unser Leben, unser Vorbild. Wir machen nicht mehr mit. Und interessant ist, diese Bewegung mündete in die Montagsdemonstration, und daraus entstand, dass die Mauer fiel. Merkt ihr, was für eine Kraft es entfalten kann, wenn du aufhörst und wenn du heraustrittst aus einem System, was dich gefangen hält? Aus einem System von vielleicht Tradition oder vielleicht Menschenfurcht? Hat jemand Menschenfurcht ab und zu? Traut sich keiner jetzt die Hand zu heben, weil man Menschenfurcht hat, ne? Du kannst, und das ist die Wahrheit, du kannst durch die Kraft des Heiligen Geistes jedes antigöttliche System durchbrechen. Du kannst durch die Kraft des Heiligen Geistes jede Menschenfurcht durchbrechen. Du kannst durch die Kraft des Heiligen Geistes jede Prägung und jede menschliche Tradition, in der du stehst, kannst du durchbrechen. Warum? Weil Gott will uns aus den menschlichen Systemen der Angst, Kontrolle, Minderwertigkeit, Ablehnung, Menschenfurcht herausnehmen und in ein System vom Reich Gottes. Amen. Und die Stimme des Systems sagt manchmal Effizienz, Gehorsam, Sicherheit, Anpassung. Und das System erfordert, pass dich an, werde so wie alle anderen. Aber die Stimme des Gewissens und Gottes sagt es, Menschlichkeit, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Mut. Tritt heraus, hab Mut, ich sehe dich. Tritt heraus aus deinem System. Ich bin aber nicht so, ich kann aber nicht so gut reden. Tritt heraus aus diesem System. Ich bin aber kein Evangelist. Tritt heraus aus diesem antigöttlichen System. Das ist ein System, was Menschen gefangen hält. Seid ihr mit mir heute Morgen? Seid ihr da? Du und ich sind betroffen. Ich predige zu dir und zu mir. Gott will die Kirche aus Systemen befreien, die nicht dem Reich Gottes widersprechen. Entsprechen, danke dir. Entsprechen. Amen. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, ein System des Todes. ein System des Todes, und zwar damals, wo der Pharao etwas über die Welt, damalige Welt ausgesprochen hat. Wir können es hier lesen. Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil. Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil. Nun, woher kommt das? Der Pharao und die damalige Welt merkten, das Volk Israel, die ja damals durch eine, wegen aufgrund von Hungersnot von Gott dorthin geführt worden, und nun ein neuer Pharao war, der diese Geschichte nicht kannte, und er sieht, dieses Volk wird immer größer und er hat Angst. Er sagt, dieses Volk, das übernimmt uns eines Tages. Die sind zu groß, die sind zu mächtig. Wir müssen dieses Volk vernichten. Und deswegen sagt er, seine Konsequenz war, tötet alle Söhne, die Töchter lasst am Leben, aber die Söhne bringt um. Das war nicht nur ein Befehl, ihr Lieben, das war ein System. Das war ein System des Todes. Ein System der Todesmacht. Ein System der Angst, der Kontrolle und der Vernichtung. Und die Ägypter fürchteten sich, es war eine Furcht, sie könnten zu stark werden. Wisst ihr, Angst regierte plötzlich die damalige Welt. Und wir wissen, wenn Angst anfängt zu regieren, dann fangen ganz ungute Systeme an zu agieren. Corona-Krise, kennen wir das noch? Haben wir schon verdrängt. Da, was für eine Angst, aber aufgrund, wenn du dir manche Bilder anschaust, du denkst, du warst in einer anderen Welt. Also. Oh. Ja. So, und aus diesem damaligen System der Angst entstand ein System des systematischen Völkermords. Systematische, und das war die Realität. Alle neugeborenen Jungen der Israeliten sollten in den Nil geworfen werden. Ein Befehl zur systematischen Vernichtung. Ich meine, was muss damals durch die Gesellschaft, was für ein Ruck. Ich war gestern Abend bei Rainer zum Geburtstag und sein neugeborenes Baby, so süß, Rainer. Ihr macht das toll. Viel Kraft für die Nächte. Und du siehst dieses Baby und du denkst, oh, herrlich. Und dann, wenn du denkst, diese Wesen, sowas anzutun, du kannst es gar nicht greifen. Die Angst herrschte. Ein System, das Kinder zu Feinden erklärte. Bevor sie überhaupt sprechen könnten, das kennen wir auch heute, dass wir ein System haben, was Kinder im Bauch von Müttern eigentlich zu Feinden erklärt, ohne ihnen die Chance zu geben, zu leben, vernichtet man sie. Wir leben in Systemen der Kontrolle und der Angst. Das ist antichristlich, antigöttlich, es ist falsch, es ist falsch, es ist falsch, es ist falsch. Und wenn du betroffen bist, wenn du das selbst durchgemacht hast, wenn du es selbst an dir vollzogen hast lassen, aus welchen Gründen auch immer, möchte ich dir, ob du jetzt hier bist oder das jetzt auch online anschaust oder anhörst, möchte ich dir zusprechen, Gott möchte dir vergeben. Und du brauchst nicht in dem Angst, dieses System der Angst weiterleben. Gott vergibt alles. Amen. Und Gott kann immer wieder neu anfangen. Und mitten in diesem System der Angst damals ist eine Frau, die Tochter des Pharaos. Die Tochter des Pharaos. Und das ist die überraschende Heldin in dieser Geschichte. Und mir ist diese Frau so irgendwie ganz neu ans Herz gewachsen. Entschuldigung, Schatz, wenn ich das so sage. Keine Angst, da ist nichts. Aber so dieser Mut, diese Geschichte, das war so, wow, da kann ich eine Menge von lernen. Und wir werden jetzt eine Menge von lernen. Schaut mal, was dort steht. Und die Tochter des Pharao kam herab, um am Nil zu baden, und ihre Jungfrauen oder ihre Dienerinnen gingen am Ufer des Nils entlang. Da sah sie das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Man muss wissen, dass diese Frau, man kennt nicht ihren Namen, man weiß gar nichts von ihr, einfach nur diese kleine Geschichte, dieser kleine Einblick ihres Lebens. Diese Frau, sie war Teil des Systems. Sie war nicht irgendwo entfernt, sondern sie war mittendrin, sondern sie war sogar die Tochter des damaligen Königs. Der Pharao war nicht nur ein Herrscher, der Pharao war damals Gott. Der Pharao war Gott. Und wenn Gott sprach, tust du. Und diese Frau, die kannte alle Privilegien. Ihr ging es gut, sie hatte Dienerinnen und sie war Teil des Systems. Und sie kannte mit Sicherheit diesen Befehl, dieses vernichtende Todesurteil über alle Babys. Und sie wusste, dass dieses Kind, was sie dort sieht, sie wusste, dieses Kind, dieser Junge, das ist ein Hebräer. Das ist kein Ägypter, das ist ein Hebräer. Dieses Kind, sie wusste, sie sah es und sie sah, dieses Kind für tot. Über diesem Kind steht tot. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Sie sieht das Kästchen, sie hört das Weinen und ihr Herz reagiert. Sie sieht, sie hört und sie reagiert. Das Blut ihres Vaters klebte im Grunde genommen an ihren Händen. Denn du kannst dich nicht rausnehmen, du gehörst zur Familie. Wenn deine Familie sowas sagt, Blut klebt an deinen Händen. Und es klebte regelrecht an ihren Händen und ich sag mal, mit diesen blutverschmierten, bildlich gesprochen Händen nimmt sie dieses Kind und plötzlich passiert etwas in ihr. Ich möchte über drei Schritte echten Mitgefühls sprechen. Was bei ihr passierte, kann auch bei uns passieren. Das erste ist, schaut hier, du fängst an zu sehen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind, heißt es hier. Sie sieht plötzlich und ihr Blick macht etwas mit ihr. Sehen ist mehr als schauen. Das hebräische Wort impliziert ein bewusstes Wahrnehmen. Vielleicht hast du schon mal erlebt, du gehst durch die Stadt oder du bist mit Leuten unterwegs und du nimmst plötzlich wahr etwas, was du vielleicht vorher nicht wahrgenommen hast. Du spürst, jemand ist traurig, du spürst, jemand braucht eine Ermutigung, du spürst, jemand braucht einen Zuspruch. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe mir so gedacht, eigentlich, sie hätte auch wegschauen können. Sie hätte auch sagen können, damit will ich jetzt nichts zu tun haben. Macht ihr mal jetzt. Betrifft mich nicht. Nicht meine Verantwortung. Und sie tut genau das, was Jesus mal tat. Schaut hier, Matthäus 9, 36. Jesus sah die Volksmenge und wurde von Mitleid bewegt, denn sie waren verwirrt und hilflos wie Schafe ohne Hirten. Bei Jesus, immer wenn er sieht, immer wenn er Mitgefühl hat, wir sehen in der Bibel, es geschehen immer Wunder. Sein Mitgefühl führt immer zu einem Wunder. Mitgefühl beginnt mit Sehen. Mitgefühl beginnt, indem wir anfangen hinzuschauen. Und das Zweite ist hier, könnt ihr sehen, du hörst. Es steht hier, und siehe, das Knäblein weinte. Das Kind weinte. Und sie hörte nicht nur ein Geräusch, sie hörte einen Hilfeschrei von einem unschuldigen Leben. Sie fing an, nicht nur das weinende Kind zu hören, sondern sie verstand, dieses Kind schreit um Leben und Tod. Dieses Kind schreit nach Leben. Ich will leben. Ich will leben. Wer sieht mich? Wer kümmert sich um mich? Wer beachtet mich? Wer liebt mich einfach? Wer nimmt mich so, wie ich bin? Auch wenn ich ein Hebräer bin. Und dass dieses Weinen durchdringt die damalige politische, dieses System. Es ist das Schreien, es ist das Weinen der Menschen, die uns dazu führen sollten, dass wir anfangen zu hören, auch wenn die Menschen nichts sagen, auch wenn die Menschen nicht sprechen, auch wenn die Menschen, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen, die Menschen wollen gehört werden. Seid ihr mit mir? Und du kannst dich nicht herausnehmen und sagen, das geht mich nichts an. Zu lange haben wir uns rausgenommen. Zu lange haben wir uns als Kirchen rausgenommen und sagen, ach, der Nachbar, der ärgert mich ständig, ja, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Haben wir solche Nachbarn manchmal? Oder solche Kollegen? Jesus sagte einmal, wer Ohren hat, der höre. Und damit meinte er nicht nur die Worte, die er sagt, sondern damit meinte er auch überhaupt das geistliche Hören, das Wahrnehmen. Hören wir den Ruf dieser Welt, den Ruf der Menschen? Wir brauchen Hilfe. Sehen wir, dass die Menschen untergehen? Steffi und unser Team vom Heaven sind Woche für Woche im Heaven auf der Straße und helfen ihnen, bringen Nahrung, bringen Klamotten, machen ihnen die Fingernägel, schneiden ihnen die Haare. Steffi, ihr macht so einen wundervollen Dienst. Warum? Weil ihr die Menschen seht. Und wir können nicht sagen, das geht mich nichts an. Wir haben ja ein paar Leute, die dafür da sind. Nein, es geht uns alle was an. Denn noch einmal, das können unsere Schwester und Brüder sein irgendwann. Amen. Und unabhängig davon, ob sie irgendwann Schwester und Brüder werden von uns, es sind Menschen, die verdienen es, gesehen zu werden und geliebt zu werden. Und es beginnt mit Sehen und es beginnt mit Hören. Das Weinen durchdrang dieses System des Todes und erreichte ihr Herz. Und das ist das, was Gott bei mir angefangen hat. Das ist das, wo ich am Anfang, wo Gott sagt, ich werde dich durch Veränderungen führen, ich werde dich durch einen tiefen Prozess des Zerbruchs führen, ich werde dir zeigen, wie ich sehe, ich werde dir zeigen, wie du hören kannst. Und ich fing an, oder wir fingen an, auch als Ehepaar, als Kleingruppe, als Zellgruppe, nicht nur ich, Ben, Rainer, die anderen, mit denen wir unterwegs sind, Alex, der hier sitzt, Frank, der gerade nicht da ist, Leute, die sich aufmachen. Wir haben uns entschlossen, wir haben gesagt, wir wollen anfangen zu sehen, wie Jesus sieht. Das ist der einzige Grund, ihr Lieben, warum ich sowas wie Zellgruppen mache. Zellgruppen. Also glaubt gar nicht, ja nicht, dass ich das mache, weil mir langweilig ist. Ich mache das, wir machen das, weil Gott uns angefangen hat zu verändern. Du fängst an zu sehen, du fängst an zu hören. Ein Schrei, der nicht ignoriert werden kann. Ein Ruf nach Leben inmitten eines Systems des Todes. Ein Ruf nach Leben inmitten eines Systems des Todes. Das erinnert mich was, an was? Diese Welt lebt in einem System des Todes. Und dann eigentlich der entscheidende Schritt. Weil wie oft habe ich schon gesehen? Wie viel oft habe ich schon gehört? Und ich habe nicht gehandelt. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Sorry, dass ich so bewegt bin in letzter Zeit. Ich muss irgendwie in letzter Zeit immer wieder weinen, okay? Ich hoffe, ihr denkt nicht, ich bin eine Heulsuse. Okay? Keine Menschenfurcht. Jemir, ist das okay, wenn Papa weint? Ein Freund von mir, mit dem ging ich in die Schule. Unsere Wege trennten sich. Und ich habe mitbekommen, dass er irgendwann in Drogen abrutschte. Und ich weiß, stand eines Tages am Bahnhof und auf dem anderen Gleis stand plötzlich er. Und kennt ihr noch so die Raver? Also so gewisser Schlag an Hose und blonde Haare und so richtig Trance und was. In so einer Szene war er und er stand dort und wir haben uns jahrelang nicht gesehen und er winkte mir zu, machte so und machte den hier so nach dem Motto, ich will mit dir reden. Und ich sah ihn und ich spürte, dieser Kerl, der hat Probleme, der braucht Hilfe. Das ist jetzt nicht so meins, aber okay. Und ich machte, also übertrieben jetzt. Ja klar, wir. Nichts kam. Ich habe mich nicht gemeldet. Und ein paar Wochen später erfahre ich, dass er von der Schule, wo wir zusammen gingen, von der Schule vom Dach nahm er Anlauf und sprang. Wollte sich das Leben nehmen und war seitdem behindert, hat überlebt. Und ich habe das mitbekommen und und dann wollte er sich mit mir treffen und ich bin dann zu ihm und ich hatte ein schweres Herz. Ich wusste, ich habe echt, er wollte reden. Und ich bin zu ihm und ich komme in diesen Raum und er sitzt dort vor mir, Sabah. Völlig behindert und konnte noch sich einigermaßen verständigen. Und das Einzige, was mir über meine Lippen kam, war, Dennis, verzeih mir. Verzeih mir, dass ich mich nicht bei dir gemeldet habe. Und er sagt, Jürgen, ist okay. Ich wollte mich mit dir treffen, sagte er. Ich sagte, weißt du, du hast immer von Gott gesprochen früher. Du hast immer von Gott erzählt. Wir haben ein Taschentuch hier. Danke. Du hast immer von Gott erzählt. Und er sagt, schau mich an. Ich brauche Gott. Erzähl mir von ihm. Und dann habe ich von ihm erzählt. Und dann habe ich ihn zu einer Veranstaltung gefahren. Jugendgottesdienst und er konnte nicht gehen. Man musste ihn stützen. Und dann setzen wir uns hin ins Auto, fahren nach Hause und dann sagt er mir, weißt du Jürgen, ich bin froh, dass ich gesprungen bin. Ich sage, wie bitte? Du bist froh? Warum? Er sagt, weißt du, wenn ich nicht gesprungen wäre, hätte ich Gott nicht kennengelernt. Danke, dass du mir Gott nahegebracht hast. Ich konnte nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich nur noch Auto gefahren bin. Ich heulte. Ich habe gesagt, du vergib mir. Aber ich will daraus lernen. Es hat viele Jahre gebraucht, bis Gott anfing. Bis ich bereit war, mein Herz wirklich zu öffnen. Für die Menschen, die Gott mir vor den Weg stellt. Egal, in welchem Zustand du dich befindest, dein Leben spielt für Gott keine Rolle. Gott kann dich gebrauchen, durch dich Wunder zu tun und Menschen zu erreichen. Das Einzige, was du brauchst, sehen, wie Jesus sieht, hören, wahrnehmen, wie Jesus wahrnimmt und handeln, wie Jesus handelt. Seid ihr mit mir? Hier steht, da erbarmte sie sich seiner. Und dieses Wort Erbarmen ist im Hebräischen Racham und das meint das Wort für Mutterleib. Es ist eine mütterliche Liebe, ein mütterliches Mitgefühl, das von innen herauskommt. Und ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen einem väterlichen Mitgefühl und einem mütterlichen Mitgefühl. Amen dazu. Na, Jemir, Amen dazu. Da gibt es ein bisschen Unterschiede. Oh. Und Gottes Souveränität durchbricht jetzt dieses System und es geschieht das Wunder letztendlich. Und darin liegt die göttliche Ironie. Der Pharao befiehlt den Tod den Tod aller hebräischen Jungen. Und seine eigene Tochter öffnet ihr Herz für ein hebräisches Kind. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Kind ist gar nicht gehorsam. Mein Fleisch und Blut. Und sie wird zur Retterin des größten hebräischen Jungen der Geschichte, Mose. Sie wird die Retterin. Was für eine Ironie. Gott gebraucht das Mitgefühl einer Frau, um seine Heilsgeschichte voranzutreiben. Was für eine Ironie. Unfassbar. Eine Person, die plötzlich aus dem Nichts kommt, auftaucht. Und Gott gebraucht sie. Deswegen noch einmal, egal wie klein du dich fühlst, egal wie ungesehen du dich fühlst, ob dein Name bekannt ist oder nicht bekannt, spielt für Gott keine Rolle. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, wird er durch dich Wunder tun. Amen. Das ist die Botschaft, ihr Lieben. Mitgefühl. Mitgefühl ist eine göttliche Kraft. Splankna, habe ich schon mal darüber gesprochen. Dieses Splankna, das bedeutet, ich werde Eingeweide, das Innere kommt und dreht sich und du sagst, ich kann so nicht, ich will so nicht mehr weiterleben. Ich will ein Kanal für Gottes Liebe sein. Möchtest du das? Warum ist das so wichtig? Warum predige ich so viel in letzter Zeit? Weil Gott mir gesagt hat, über Mitgefühl zu sprechen, zu lehren, dass wir das hören müssen. Aber ich weiß, welches Mitgefühl Jesus für mich hat. Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen, hat mit seinem Blut bezahlt, hat mir meine Sünden vergeben. Und ich habe gestern auf dem Geburtstag von Rainer mit einem seiner Freunde gesprochen und ich habe ihn auch in unsere Zellgruppe eingeladen und so weiter. Wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Rainer kam dann zu mir und gesagt, weißt du, ich habe gebetet, dass solche Gespräche entstehen. Ich habe gesagt, Gott hat dein Gebet erhört. Ja? Wir hatten tolle Begegnungen, tolle Gespräche. Und zu sehen, wie allein, weißt, ich habe zu ihm gesagt, weil er gesagt, Mensch, also du machst das schon alles echt aus Überzeugung, was du lebst. Und das ist ja echt. Und ich sage, weißt du, für mich ist so, ich habe so das Bild, ich habe, weißt du, wenn ich irgendwo eine tolle Quelle gefunden habe, eine richtig tolle Quelle, Wasser, was schmeckt, dann will ich, dass es jeder weiß. Dort ist Wasser. Das ist toll, das schmeckt. Ja? Und es ist genauso wie mit Gott. Gott ist für mich nicht einfach irgendwas, Gott ist für mich ein Vater, sage ich. Ich habe zu ihm eine Beziehung und ich weiß, was ich durch ihn habe in meinem Leben. Glaubst du, dass ich das nur für mich behalten möchte? Ich möchte, dass alle das wissen. Auch du bist herzlich eingeladen. Come on! Vielleicht sind Mitgefühl und Kraft unausweichlich miteinander verbunden. Mitgefühl und Kraft. Mitgefühl ist nicht Schwäche. Mitgefühl ist übernatürliche Kraft. Durch Mitgefühl entstehen Durchbrüche. Splankna macht uns nicht schwach, sondern stark in einem System von Widerständen. Und damals auch, wo Millionen von Menschen in Angst lebte. Nun, was bedeutet das für dich und mich heute? Wo ruft Gott uns? Wir leben in einem System, die Menschen zu Nummern machen. Mitgefühl ist ineffizient. Profit, politische Strukturen, Angst, Menschenfurcht, Tradition. Ah ja, das war, aber das haben wir so nie gelebt. So wurden wir nicht geprägt, so nach außen zu gehen, missionarisch zu sein. Das kennen wir so nicht. Wen interessiert's? Wen interessiert es? Mitgefühl sucht immer einen Weg. Kein Mitgefühl hat immer eine Ausrede. Wen interessiert es? Es interessiert mich null. Komm raus aus deinem System. Amen. Und deswegen die Frage, wo ist dein Nil-Moment? Vielleicht will dich Gott an einen Nil-Moment führen, wo du anfängst zu sehen, zu hören und zu handeln. Und nicht mehr zu sagen, das ist nicht mein Problem. ist nicht mein Problem. Ich glaube, das ist meine tiefste Überzeugung, die Kirche in Deutschland steht vor einer der größten und mächtigsten Erweckungen, die auf uns zukommen. Das glaube ich. Und das wird der Schlüssel sein. Das Wunder, was Gott in uns anfängt zu tun. Die Erweckung ist am Werden. Die Erweckung ist am Werden. Glauben wir das? Die Erweckung ist am Werden mit uns. Wir müssen nicht warten, bis der Heilige Geist einfach kommt und uns eine schöne Gefühle verursacht. Das kommt auch. Die Erweckung kommt, indem Gott uns anfängt zu mobilisieren, zu transformieren. Und es kommen immer mehr Mitstreiter und die sagen, wir wollen diese Welt für Jesus Christus erreichen. Seid ihr mit mir? Und deswegen die Frage, was hörst du? Welche Hilfeschrei durchdringt durch den Lärm des Alltags dein Herz und erreicht dein Herz? Und die Frage ist, wie handelst du in der Arbeitswelt? Und ich bin so bewegt. Wir haben angefangen mit dem Training von, wir sind gerade 10 oder 11 oder 12 Leute, die gerade sich aus der Gemeinde mitnehmen auf diese Reise. Und wir hatten den ersten Abend und Peter berichtet eine Woche später, du hattest irgendwie einen Traum von einem Kollegen. Ne? Plötzlich schenkt Gott dir einen Traum. Eine Woche später schreibt mir Brian, schickt mir eine Sprachnachricht und er sagt, dass seine Kollegin, die im, auf der Regierungsebene bei dem amerikanischen Stützpunkt bei Stuttgart, eine Kollegin von ihm einen Traum über ihn hatte, wie er ihr im weißen Scheinlicht irgendwie ja, etwas sagt. Hallo? Gott fängt an, Träume zu schenken, Begegnung in Träume. Deswegen, und wodurch passiert das? Menschen machen sich auf und lassen sich gebrauchen in der Mission, in dem Transformationsprozess für unser Land. Und Gott bestätigt das durch Zeichen und Wunder. Worauf warten wir eigentlich noch, ihr Lieben? Worauf warten wir? Dass die Predigt aufhört. Amen, tschüss. Damit mal raus. Nee, also worauf warten wir? So, wollt ihr, braucht ihr einen anderen Prediger hier? Braucht ihr einen anderen, was ist, anderes Gebäude? Was brauchen wir noch? Wir haben alles da. Nur noch Jesus. Genau. Auf der Arbeit. Mitgefühl. In deiner Familiensituation. Mitgefühl. Offen sein, lass dich mitnehmen, lass dich trainieren, lass dich ausbilden. Mitgefühl für andere. Was ist, wenn dein Mitgefühl dich zu einem anderen Weg führt, als den, den deine Familie immer gegangen ist? Was ist, wenn Gottes Mitgefühl dich plötzlich Wege führt, die dich herausführen aus einem System, wo du immer drin steckst? Menschen, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, Menschen anzusprechen. Ja, wer sagt es, dass du jeden auf die Straße gehen sollst? Fang an, Menschen zu lieben. Sei ein guter Freund. Fang an zu lieben. In der Kirche. Und manchmal werden sogar Gemeinden zu Systemen der Ausgrenzung. Schon mal erlebt? Werde ich nie vergessen. Ich sitze in der Gemeinde, in der damaligen Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Der Gottesdienst beginnt. Eine fremde Person kommt rein. Gelbe Haut, völlig nach Rauch stinkend. Du siehst, die Person hat echt Probleme. Setzt sich hin und drumherum, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, jetzt unruhig. Die rechte Person steht auf und geht weg, setzt sich woanders hin. Und ich sitze in der letzten Reihe, wir Jugendlichen saßen immer in der letzten Reihe damals. Ich sitze so und ich denke, und ich sehe den Gottesdienst und ich sage, das ist Heuchelei. Ich habe gesagt, Gott, ich will nicht so sein. Es hat Jahre gebraucht, bis Gott mein Herz dahin bringt, dass ich mich nicht wegsetze. Dass ich mich nicht wegdrehe und sage, nicht mein Problem. Nicht mein Thema. Die Tochter des Pharao überschritt alle Grenzen ihres Systems. Wie weit ist unsere Gemeinschaft bereit zu gehen, um Mitgefühl zu zeigen? Das ist die Frage, die ich an uns stelle. Mitgefühl über Angst stellen. Wie? entwickle splankene Augen, Gottes Sicht für die Menschen. Jemand berichtet mir aus der Esther, erzählt, weißt du, ich habe Begegnungen und eigentlich mache ich genau das Gleiche, was sonst, aber plötzlich, ich fange an, anders die Dinge zu sehen, anders reinzugehen, ich fange an, mutiger zu werden. Wow! Gott will dich gebrauchen, eine mächtige Ernte einzufahren, Esther. Eine mächtige Ernte. Eine Mächte. Deine Gebete, deine Sehnsüchte werden erfüllt werden. Das steckt in dir seit Jahrzehnten. Gott wird es tun. Julia bei dir übrigens auch. Und Olli auch. Amen dazu. Höre, was Gott tut. Rechne auch mit Widerstand. Mitgefühl kostet uns. Es kostet uns etwas, es kostet vielleicht deinen Ruf, es kostet deine Position, es kostet Sicherheit. Und das sind so meine abschließenden Worte hier. In jedem von uns lebt eine Tochter des Pharao. Ein Teil von uns, der dem System angehört, sich angepasst hat, der sicher und privilegiert lebt. Aber in jedem von uns lebt auch das Potenzial für Mitgefühl, das System zu durchbrechen. Amen. Warum? The Holy Spirit lives in me. Der Heilige Geist lebt in mir. Die Frage ist nicht, ob du Teil von Systemen bist. Das sind wir alle. Im System von Tradition, von Menschenfurcht, von Angst. Die Frage ist, wirst du der Stimme des Mitgefühls folgen, wenn sie ruft? Wirst du Gott folgen? Und vielleicht hörst du gerade jetzt das Weinen eines Kollegen, eines Familienmitglieds. Vielleicht siehst du das Kästchen im Schilf, ein Leben, das Hilfe braucht. Und das System sagt dir, das ist nicht dein Problem. Nicht dein Problem. Das ist nicht deine Verantwortung. Das ist nicht effizient. Aber Gott sagt dir, sei anders. Amen. Sei anders. Sei anders. Beginn mit Mitgefühl. Mose wurde zum größten Befreier der Geschichte, weil eine Frau sich weigerte, dem System zu gehorchen. Und wer weiß, welche Befreiung durch dein Mitgefühl beginnt und entsteht. Wer weiß das schon? Und du kannst durch dein Leben, deinen Einsatz für die Menschen, die Gott dir drumherum ans Herz legt, kannst du vielleicht den nächsten Spurgeon erreichen. Oder was weiß ich? Ja? Und das ist so mein abschließender Satz. Gott kann selbst im Herzen der Mächtigen Mitgefühl wecken. Wer der Stimme Gottes folgt und des Gewissens, wird Teil von Gottes Rettungsplan. Amen. Wir wollen zum Schluss ein Lied singen. I'm no longer a slave of fear. Ach so, bevor wir das Lied singen, hat meine Frau noch einen Eindruck. Und ein Gedanken, genau.
Jürgen hat vorhin schon gesagt, was hält uns ab? Und als wir heute Morgen hier zum Beten vor dem Gottesdienst zusammenkamen, hat Gott mir ein Bild geschenkt und es hat mich so bewegt. Wer von euch kennt Staub? Also ich kenne ihn gut. Er kommt immer wieder, auch wenn ich ihn jedes Mal wieder verbanne, er kommt immer wieder zurück. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du Staub schon mal begegnet bist in deinem Leben. Und heute Morgen hatte ich ein Bild, wie eine Person auf den Dachboden geht zu Hause. Und er war ganz staubig. Und die Person sitzt da und eigentlich hat sie Gott gesucht. Und plötzlich nimmt sie so ein Buch aus dem Regal, was so drin lag, und sie nimmt es in die Hand und da ist eine Staubschicht drauf, so dick. Und sie nimmt dieses Buch in die Hand und sie guck dieses Buch an und sag, Gott, du hast so viel gesprochen in meinem Leben. Aber wo ist das? Und jetzt möchte ich dich fragen, der Staub, der zu Hause bei dir ist, wer ist dafür verantwortlich, dass er geht? Du selbst. Ob du jemand bezahlst, der den Staub wegmacht, oder ob du selber dafür sorgst, dass der Staub weggeht, du bist verantwortlich, den Staub auf deinem Leben zu beseitigen. Und und dieses Buch in der Hand. Ich habe gesehen, wie die Person anfängt und sagt, ja, ich möchte wieder glauben, was du in mein Leben gesprochen hast. Und die Person fängt an und pustet auf dieses Buch. Und der erste Staub fliegt weg. Aber ihr wisst, wie das ist mit so einer dicken Staubschicht. Du kannst pusten und da bleibt immer noch was. Und die Person fängt an zu wischen und zu wischen. Und in goldener Schrift kommt auf dem Buch, dass das dein Leben ist und dass das das Buch der Verheißungen über deinem Leben ist. Amen. Und die Frage, die Gott dir stellt, ist, fängst du an, bist du bereit zu sagen, ich wisch diesen Staub weg? Und dieser Staub können Ängste sein, dass du aufgehört hast, daran zu glauben, dass was Gott dir verheißen hat, dass es in Erfüllung kommt. Du hast Angst davor, die ersten Schritte zu gehen, weil du nicht weißt, was andere über dich denken, wenn du diesen Weg gehst. Oder du hast Selbstzweifel, weil du sagst, ich bin nicht gut genug, dass das in Erfüllung kommt, was Gott verheißen hat. Und ich möchte dich ermutigen, bei allem, was du heute gehört hast, heute ist Sonntag, aber heute ist Zeit, Staub zu wischen in deinem Leben.
Amen.
Und ich möchte dich ermutigen, dass du von mir aus gleich, auch bei dem Lied, dass du nach vorne kommst, dass du Gott ein Zeichen gibst, ob du auf die Knie gehst, ob du stehst, ob du deinen Nachbar bittest, mit dir zu beten. Aber fang an, heute Morgen noch den Staubwedel in die Hand zu nehmen, zu sagen, Gott, alles, was du in meinem Leben gesprochen hast, ich entstaube es und ich möchte, dass es in Existenz kommt.